Hallo und herzlich willkommen zu Blue Waves, dem Podcast für die Bau- und Immobilienwelt. Wir sprechen heute über ein Thema, das unsere Wirtschaft, unsere Städte und unsere Gebäude nachhaltig verändert und somit uns alle betrifft. Es geht um die Energiewende. Kaum ein Begriff ist so präsent und gleichzeitig so komplex. Erneuerbare Energien, Netzausbau, Dekarbonisierung, Speichertechnologien oder kommunale Wärmeplanung. Viele Entwicklungen laufen parallel und manchmal fällt es da gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Aber genau das wollen wir heute ändern. Wir schauen drauf, wo wir aktuell stehen, welche Herausforderungen noch vor uns liegen und welche Entwicklungen wichtig werden. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste eingeladen, die Experten in dem Themengebiet sind. Daniel Müller, Geschäftsführer von EnerCity Erneuerbare und Henrik Töpelt, Partner und Head of Energy bei Drees und Sommer. Schön, ihr beiden, dass ihr heute bei uns zu Gast seid und Grüße nach Berlin, wo ihr heute den Podcast aufnehmt.
Hallo Marie, grüß dich.
Hallo Marie, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, Daniel, ich freue mich auch, dass du bei uns zu Gast bist. Du bist ja, wie ich gerade schon gesagt, Geschäftsführer von EnerCity Erneuerbare. Erklär doch einmal kurz, was macht EnerCity und welche Rolle spielt ihr in der Energiewende?
Ja, wir bei EnerCity Erneuerbare, wir sind jetzt über 30 Jahre Partner der Energiewende. Seit 2017 Teil der EnerCity. Das ist die ehemals Stadtwerke Hannover, großer kommunaler Versorger. Und wir organisieren als Tochterunternehmen die Technologien, Wind, PV, Großbatteriespeicher. Wir machen das aus unserem Hauptsitz in Leer in Ostfriesland heraus, wo das Unternehmen schon viele Jahrzehnte ansässig ist. Wir sind sehr stolz, dass wir in der Zwischenzeit mit 1 Gigawatt Erzeugungsleistung an der Energiewende partizipieren und all diese Technologien aus einer Hand anbieten und natürlich auch die Vernetzung mit der EnerCity haben, wo weitere Technologien daheim sind, Erzeugung, Netz und Vermarktung, alles aus einer Hand bei uns.
Super, danke dir, Henrik. Ihr von Drees und Sommer nehmt jetzt ein bisschen eine andere Rolle in dem Themenfeld ein. Was machst du denn ganz konkret, beziehungsweise bei Drees und Sommer ganz konkret? Und inwiefern seid ihr in der Transformation aktiv?
Ich bin zuständig für alles, was wir im Energiesektor tun. Und der Energiesektor treibt die Energiewende voran. Ja. Und viele, also der Gebäudesektor, Industrie und auch Verkehrssektor sind natürlich abhängig davon, wo die Energie herkommt. Und wir begleiten die Projekte. Also wir helfen den Energieversorgern, wie zum Beispiel Daniels Unternehmen, diese Projekte umzusetzen oder geben Beratungsimpulse oder stellen Bauüberwachungskapazitäten, ganz, ganz unterschiedliche Dienstleistungen oder Ingenieursleistungen. Und thematisch ist es so, dass es weit über die Erneuerbaren hinausgeht. Also ganz viel auch im Netzbereich oder im Wasserstoff. Die Wärmewende spielt eine riesengroße Rolle. Wir bauen mit den Teams Kernkraftwerke zurück. Also wir helfen sozusagen Kraftwerksbetreibern, auch alte Anlagen wieder abzureißen. Ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsfälle.
Danke auch dir. Und jetzt habt ihr zwei unterschiedliche Perspektiven und trotzdem bringt euch ganz viel zusammen, wie nämlich zum Beispiel gestern auch das Sommerfest des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, wo ihr in Berlin wart, weshalb ihr eben heute auch in Berlin sitzt für unsere Aufnahme. Was habt ihr denn dort für ein Stimmungsbild mitgenommen und über welche Themen wurde besonders viel gesprochen? Daniel, starte du gerne mal mit deinen Eindrücken.
Ja, also ich hatte auch noch die Möglichkeit, im Vorfeld des Sommerfestes an der Delegiertenversammlung des BEs teilzunehmen, was auch schon super interessante Einblicke und Impulse gab. Norbert Röttgen von der CDU war zu Gast als Keynote-Speaker, hat den globalen Rahmen auch nochmal gesetzt und die aktuellen politischen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Blick auch auf die Energieversorgung in Deutschland hergestellt, was ja auch ein bisschen erschreckend war, aber auch mal sehr klar analysiert. Die globalen Sicherheiten verschieben sich gerade. Wir sind in einer Zeit großer politischer Unsicherheit. Militärische Mittel als Ergänzung politischer Diskurs wird wieder versucht zu implementieren. Und ganz, ganz wichtig dabei Versorgungssicherheit. Ne? Ich glaube, das steht jetzt wieder ganz, ganz oben auch in der Energiewende-Thematik. Und wir dürfen nicht vergessen dabei, dass wir auch den Klimawandel als zweite große Gefahr haben. Wir sehen die Folgen schon. Wir müssen damit umgehen. Wir müssen Klimafolgen mindern, aber eben auch diese weitere Entwicklung abwenden. Und diese beiden Faktoren, die machen es unerlässlich, dass wir uns auch als Deutschland, als Europa unabhängig machen. Und in dem Rahmen bin ich dann aufs Sommerfest gekommen und da ist das Stimmungsbild auf jeden Fall total divers. Ja, wir haben die Hersteller, sage ich mal, die ganz, ganz volle Auftragbücher haben. Wir sehen die Ausschreibung Wind an Land, Ausschreibung PV-Freifläche massiv überzeichnet. Es sind ganz viele Projekte da. Die Gesetze der Ampelregierung wirken hier noch nach, beziehungsweise wirken ja immer noch. Sie sind ja noch in Kraft, sodass viele, viele Genehmigungen da sind. Der Flaschenhals geht jetzt in Richtung Umsetzung, weil die Ausschreibung eben nicht mehr für alle reichen. Wir sehen ein großes Thema auch der süddeutschen Kolleginnen, die kaum sich in den Ausschreibungen durchsetzen können, so dass wir hier schon die Energiewende so gerade in Gang kam, auch in Süddeutschland, wo eben auch die ganzen Verbraucher sind, wo es unheimlich wichtig ist, dass wir uns auch hier dezentral entwickeln, in Schwierigkeiten kommen, überhaupt noch Projekte umzusetzen. Wir sehen bei den Betreibern wie wir und den Entwicklern hohen wirtschaftlichen Druck, auch viel Sorge. Man konnte auch schon wahrnehmen, dass das Sommerfest deutlich weniger besucht war als in den Vorjahren. Auf der anderen Seite sehe ich daraus, ist dieses typische Change under Pressure, dass super viele innovative Ideen sich entwickeln. Also dass dieses hin zum Systemdenken, ja, Direktversorgung, Prosumer-Ansätze, ja, dass die verschiedensten Akteure sich vernetzen, dass die Sektorenkopplung auch dadurch in Gang kommt. Also super, ja, wie soll ich sagen, das vibriert so richtig. Da haben viele Lust drauf und beschäftigen sich damit. Wir müssen schauen, wie wir auf der Abnahmeseite auch die Projekte verbessern. Und da passiert sehr viel. Da war auch so ein Netzwerktreffen wie gestern wirklich super fruchtbar. Von dem her würde ich die Stimmung durchwachsen, aber doch positiv sehen. Ne? Und es sollte jetzt auf keinen Fall ausgebremst werden. Wir haben unglaublich viele Gesetzgebungsverfahren, die parallel laufen, die super viel Impact haben auf unsere Branche. Und man kann nur hoffen, dass die Akteure, die da beteiligt sind, sich gut miteinander abstimmen, dass da auch ein Konzert nachher entsteht, wo eine gute Musik entstehen kann. Ja.
Das ist ein schönes Bild mit dem Orchester und dem Dirigenten und den unterschiedlichen Beteiligten, die aber alle benötigt werden, um diesen gesamtguten Sound zu erzeugen. Henrik, wie war denn deine Wahrnehmung? Nimmst du auch diesen Change of Pressure wahr, den Daniel beschrieben hat?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz großes Thema, dass wir jetzt wieder an so einer Weggabel stehen und nicht so ganz klar ist, wie es weitergeht insgesamt. Ja, die Energiewende war stark von einer Ziele- und Tempofrage. Wie schnell wir zubauen, wie schnell kriegen wir die Erneuerbaren ins Netz. Das ist eine ganz tolle Erfolgsgeschichte, vor allen Dingen im Stromsektor. Wir haben aber ein bisschen die Kosten aus dem Blick verloren. Wir haben eben dieses schöne Konzert- und Orchesterbild verwendet. Und es ist einfach eine Investition in eine gesamte Infrastruktur. Ja, auch dieser Netzumbau kostet uns insgesamt sehr viel Geld. Und das muss umgelegt werden auf die Endkunden. Und dieser Kostendruck setzt jetzt dieses Gesamtbild extrem sozusagen, stellt es auch in Frage teilweise gesellschaftlich. Ja, wir haben die Industrie, die unter hohen Energiekosten leidet. Ja, das wird häufig auch als Argument, als Standortfaktor mit angeführt. Und dann muss es irgendwie wieder ausbalanciert werden. Aber bei diesem Ausbalancieren dürfen wir eben nicht bremsen und auch wegen den Kosten jetzt blind runterfahren, sondern wir müssen eine geschickte Investitionsstrategie, ja, dass die Sachen so finanziert werden, wie es braucht. Aber anhalten ist da ja keine Option. Ja.
Das ist auch eine starke Aussage. Und Henrik, du hast schon mal eine sehr starke Aussage gemacht, nämlich in einem Handelsblatt-Beitrag. Du hast gesagt, ambitionierte Ziele müssten korrigiert werden, weil technische Machbarkeiten und wirtschaftliche Zwänge bestimmte Tempos schlicht nicht erlauben. Du bist jetzt da gerade auch schon ein Stück weit raus eingegangen, aber ist es tatsächlich eine ehrliche Korrektur, die wir da machen müssen? Oder sind wir vielleicht auch kurz vor der Kapitulation?
Würde ich gerne nochmal wirklich betonen, auf keinen Fall kapitulieren. Ja, also auch wenn ich es ein bisschen provokant damals formuliert, auch mit Absicht. Es ging vor allen Dingen, was ist in welchen Zeiträumen auch machbar? Und wir haben jetzt zum Beispiel einen ganz tollen Pfad bei diesem Strom, im Stromsektor, beim Zubau und Ausbau der erneuerbaren Energien ist eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Heute 60% und diese 80%, die wir bis 2030 erreichen wollen im Gesamtsystem, die sind tatsächlich erreichbar. Bei der Wärme ist das zum Beispiel anders. Da haben wir heute 20% erneuerbaren Anteil im Gesamtsystem bei der Wärme und haben uns 50% bis 2030 vorgenommen. Und diese Verdopplung des erneuerbaren Anteils jetzt in verbleibenden 4 Jahren, das ist nicht realistisch. Das heißt aber nicht, dass das Ziel aufgegeben werden soll. Wir müssen nur sozusagen einen Pfad vereinbaren, der gut funktioniert und uns auf der Kostenseite nicht das Ding sprengt. Das ist so das große Thema.
Das heißt, wir müssen so ein bisschen mehr feinjustieren vielleicht. Daniel, was braucht es denn aus deiner Sicht ganz konkret, damit wir einerseits das Tempo, was wir jetzt schon haben, zumindest was mal den Stromsektor betrifft, bei Wärme brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Tempo, aber da können wir später nochmal drauf eingehen, damit wir das Tempo halten und gleichzeitig eben diese finanziellen Herausforderungen, die wir haben, mitdenken können.
Also die Finanzierung, ja, der Energiewende, das ist natürlich für uns als Versorger auch ein Riesenthema. Ja. Wir haben, wie du richtig sagst, die Wärmewende zu stemmen. Wir müssen in die Netze investieren, gleichzeitig Flexibilitäten ans Netz bringen und eben die Erzeugung hochfahren. Ja. Und heute müssen wir einfach viel, viel stärker nach dieser Phase, die du beschrieben hast, Henrik, Zubau so viel und so schnell wie möglich, was uns ja auch diesen Erfolg gebracht hat, den du ja gerade auch in Zahlen schon mal dargestellt hast. Da müssen wir jetzt eben ganz stark auch für uns drauf schauen, dass wir ein ganz aktives Portfolio-Management machen und die Projekte gut auswählen, die wir umsetzen. Ich glaube, davon profitiert jetzt aber auch insgesamt das System und die Volkswirtschaft, ne? Weil wir einfach die wirklich lohnenden Projekte nach vorne bringen. Ich habe vorher schon mal das Thema Süden angesprochen, ne? Das ist natürlich diese Konkurrenz Süd-Nord, gerade eben in der Windenergie, auch in einem etwas, ja, das ist kein Level Playing Field, ne? Da muss man natürlich eingreifen, dass wir da auch steuern. Die Energiewende ist sicher auch ein regulatorisches Projekt. Und was wir ja brauchen, um in diesem Bereich weiterzukommen, neben der Finanzierung, ist einfach auch Planungssicherheit, ne? Weil das ist das A und O für eine Investition. Und zwar treffen wir unsere Investitionsentscheidungen mit 2-3 Jahre Vorlauf Minimum. Und diesen Perspektive, die müssen wir auch von der Politik bekommen, dass wir das planen können, ne? Und da sehe ich im Moment tatsächlich auch ein bisschen noch Schwierigkeiten, ne? Das muss jetzt schnell auf den Weg gebracht werden. Wir haben vorher über das Konzert gesprochen, ne? Das muss auch, ich sag mal so, ein Stück weit müssen die Noten fertig geschrieben werden jetzt, ja, wenn wir bei dem Bild bleiben. Quasi die Noten müssen an die Musiker auch verteilt werden, ne, damit die jetzt hier alle beitragen können. Wir müssen Netze richtig schnell ausbauen und da auch gilt das gleiche Planungssicherheit, ne. Also das eine ist Geschwindigkeit, das andere ist aber auch Verlässlichkeit. Ja. Wenn wir wissen, das Netz kommt hier in 3 Jahren, es kommt in 4 Jahren, aber ich kriege auch eine verbindliche Aussage dazu, ja, dann kann ich auch damit umgehen. Aber was schwierig ist, sind unverbindliche Aussagen, immer Verschiebungen und dann vielleicht auch nochmal Änderungen, ja, aktivgreifende Änderungen, dass man es dann doch anders macht. Ja, das ist immer schwierig für ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen, damit umzugehen. Ja, also da, das sind sicher die Themen, die uns da am meisten beschäftigen.
Und wie setzt ihr das jetzt konkret in euren eigenen Projekten um? Also wie versucht ihr diese Planungssicherheit trotz vielleicht der politisch noch nicht ganz eindeutigen Gemengelage, lass es mich so formulieren, zu schaffen? Also schafft ihr es trotzdem im Vergleich zu vor 2-3 Jahren Windparks zum Beispiel jetzt schneller und kostengünstiger zu bauen als früher?
Genau, also das habe ich vorher auch schon mal erwähnt. Also grundsätzlich hat sich die Planungszeiträume, die haben sich deutlich beschleunigt. Es kommt eben auch dass die Regulatorik uns da wirklich Erleichterungen geschaffen hat, ne? Dass sich auch dieser Bürokratieabbau passiert, den wir alle immer anstreben, so dass wir heute die Planungszeit deutlich reduziert haben. Ja, kostengünstig ist relativ auch richtig, ne? Also wir müssen uns alle zusammen, jeder in der Branche, jetzt noch viel stärker effizient aufstellen, ne? Das ist ja auch zum Beispiel ein Thema, wo wir mit euch zusammengekommen sind, mit Reso, ja, auch um unsere Prozesse bei uns auch nochmal überprüfen zu lassen und auch zum Teil neu zu schreiben, um durch Standardisierung eben auch nochmal Vorteile zu heben. Es ist aber natürlich so, dass auch wir durch eine Zeit gegangen sind, hohe Inflation und Kosten grundsätzlich sich gesteigert haben. Und wir müssen damit jetzt einfach nach vorne raus umgehen und Projekte umsetzen. Und wo wir ganz stark schauen, also diese Unsicherheit, die kriegen wir im Moment nicht raus, ne? Weil einfach da zu viel in der Diskussion ist. Das ist ein Stück weit einfach jetzt gegeben. Aber wir müssen uns eben auch auf der Abnahmeseite besser und resilienter aufstellen. Und das sind Dinge wie zum Beispiel Entwicklung von Energieparks. Das heißt, ich stelle jetzt nicht mehr irgendwo einen Windpark hin oder einen PV-Park an anderer Stelle, sondern ich schaue, dass ich diese Dinge bündel, dass ich Synergien hebe aus den Netzanschlüssen, die ich gemeinsam nutze, die ich im Idealfall vielleicht sogar überbaue. Das heißt, ich habe gar nicht die Leistung an der Stelle, die ich für beide Assets alleine benötige, sondern ich lege das ein Stück übereinander, weil ja die Erzeugung nicht gleichzeitig ist. Ich plane noch einen Speicher dazu und mache so Energieparks. Wir haben da jetzt auch schon ein schönes Beispiel, wo wir gerade PV, ein großes BESS-System und in der Nähe noch einen Windpark entwickeln, wo wir uns gemeinsam die Umspannwerke teilen. Und das ist die Zukunft, weil damit können wir auch in Zukunft arbeiten, selbst wenn die Regulatorik so oder so geht. Wir haben die Assets da, wir haben die Kapazitäten aus den Entschieden, sowohl in der Erzeugung als in der Flexibilität, und müssen dann für uns eben schauen, dass wir das feinjustieren entlang dessen, was wir dürfen, die verschiedensten Märkte, die wir nutzen dürfen, um einfach weiterhin wirtschaftlich Energie zu erzeugen. Und im Idealfall, und das ist oft heute so, profitieren dann auch noch die umliegenden Gemeinden davon. Es gibt die Akzeptanzabgabe, es gibt verschiedensten Gesetzgebungen, zum Teil auch auf Länderebene, wo die Bürger beteiligt. Und gerade wir als kommunales Unternehmen sind ja oft da auch noch deutlich drüber und beteiligen sehr gerne Kommunen oder lokale Stadtwerke an den Projekten, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Baustein, dass die Akzeptanz da ist, dass der ländliche Raum, der ja natürlich mit diesen Infrastrukturprojekten stärker belastet wird als die Städte, wo es aber eben auch sehr viel gebraucht wird, dass die auch davon profitieren, die Leute vor Ort, dass wir auch so, das trägt zu einer Projektbeschleunigung bei, aber es ist einfach auch der nachhaltigste Weg, so ein Projekt umzusetzen.
Ja. Um alle von Anfang an mitzunehmen. Das heißt, wenn wir in diesem Konzert Bild bleiben, haben wir eben auch die Kommunen, die Menschen, die dort wohnen, die eben auch zu diesem großen Orchester mit dazugehören. Jetzt hast du schon ein Thema im Rahmen von den Energieparks angesprochen, was auch gerade eine große Rolle spielt, das Thema Batteriespeicher. Gerade wenn wir das Thema Versorgungssicherheit anschauen, welche Rolle spielen die denn ganz konkret und sind die so der Hebel, den wir brauchen, um eben diese Versorgungssicherheit für auch Regionen zum Beispiel in Süddeutschland, die eben nicht diesen direkten Ankerpunkt dort haben, zu schaffen?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Hebel. Wir haben die Möglichkeit, was wir jetzt hier haben, ist eben diese volatile Erzeugung. Ne? Und das ist eben so bei den Erneuerbaren und die Systeme werden dadurch belastet. Was wir aber sehen, ist, dass der Markt im Grunde funktioniert, weil wir sehen die Marktsignale. Ne? Wir sehen sehr, sehr hohe Strompreise. Wir sehen sehr, sehr niedrige Strompreise, negative Strompreise. Und im Ende ruft ja das System danach, hey, wir brauchen Flexibilität, wir müssen Speicher hier reinbringen. Ne? Und Großbatteriespeicher sind sicher ein guter Weg, weil sie sind sehr schnell skalierbar. Wir sehen hier Projektzeitläufe, ein Jahr, zwei Jahre, um Speicher, sage ich mal 20 Megawatt, 100 Megawatt, wirklich vor Ort im Betrieb zu haben. So, es ist ein sehr schneller Weg und wir wissen, dass sehr, sehr viele Player in Deutschland das auch gerade machen möchten. Wir haben über 20 Gigawatt Anfragen bei den Netzbetreibern vorliegen. Das ist immer so eine Momentaufnahme, das sind ja wahrscheinlich schon wieder mehr. Also es ist ja wirklich beeindruckend, was an Potenzial da ist und das müssen wir entfesseln, ja, weil das können wir jetzt kurzfristig umsetzen. Wir können die zeitliche Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch darstellen. Wir reduzieren Abregelungen und Netzengpässe, ja, und reduzieren auch ein Stück weit dort hier die Notwendigkeit des Investes, was die Netze betrifft. Wir bringen Systemdienstleistungen. Wir hebeln die Wirtschaftlichkeit von Wind und PV damit auch. Und genau wie du sagst, wir erhöhen die Versorgungssicherheit, ja, und die Marktintegration von Speichern und die Schaffung von Flexibilitätsmärkten. Das ist, was wir jetzt brauchen, ne? Der Markt zeigt das Signal und wir sollten das jetzt aufnehmen und auch nutzen dürfen, ja.
Henrik, wie ist denn deine Sicht auf das ganze Thema auch mal so ein bisschen übergreifender, wenn wir uns von dem Thema Strom ein Stück weit auch lösen? Also wie sieht's aus bei Wärme, Gas und Wasserstoff? Was für Herausforderungen haben wir da vielleicht ergänzend zu dem, was jetzt Daniel gerade schon skizziert hat?
Das sind ganz große Handlungsstränge, also wirklich große Infrastrukturumbauten, die uns da in all diesen Bereichen auch bevorstehen noch. Ja, die Wärmewende an sich, kann man sagen, ist auf jeden Fall noch im ersten Drittel ihrer Umsetzung. Der Stromwende ist sicher im zweiten Drittel, vielleicht sogar biegt sie gerade ins letzte Drittel ein, zumindest in Deutschland. Und bei der Wärmewende, manche sagen, sie ist die Königsdisziplin der Energiewende. Woran liegt es? Sie ist unfassbar komplex. Ja, wir reden über Fernwärmenetze in Städten, die werden häufig noch aus Kohle- oder Gaskraftwerken gespeist. Und diese Kohle- und Gaskraftwerke als Erzeuger zu ersetzen mit Geothermie, Seethermie, mit großen Wärmepumpen und ähnlichem, also neuen Wärmequellen, das ist eine Mammutaufgabe, die sowohl planerisch, technisch, da spielt wieder Tempo und Zeit, Kosten vor allen Dingen wieder eine große Rolle, was ist auch machbar, Stichwort städtischer Raum, ja. Das ist ein ganz großes Thema. Der Wasserstoff ist eine Riesenchance, um die Abhängigkeit vom Erdgas zu reduzieren und sozusagen von diesen Molekülen, die CO2-Emissionen verursachen, wegzukommen. Auch eine Riesentransformation, die haben wir jetzt gestartet mit dem Wasserstoffkernnetz. Wir schaffen Infrastruktur für den Transport von Wasserstoff. Aber der Wasserstoffhochlauf krankt daran, dass zu wenige Abnehmer, zu wenige Industrieunternehmen sich dafür entschieden haben, ja, ich will das hier in 4 Jahren an meinem Standort und ja, ich gebe jetzt das Geld für diese zukünftigen Mengen aus. Wir erzeugen Wasserstoff bei weitem noch nicht die kritische Menge, die wir eigentlich brauchen, um dieses Kernnetz zu füllen. Und zu wenige Abnehmer sagen bisher, ich brauche das ab 30, 31, 32 hier an meinem Industriestandort in der Raffinerie. Und da haben wir einen ganz großen, schwierigen Ausblick, weil dieser Wasserstoffhochlauf ist aktuell sozusagen nicht gesichert in seinem weiteren Verlauf. Das ist noch eine Unsicherheit, die da im Markt herrscht, trotz Wasserstoffkernnetz.
Und jetzt haben wir vorhin natürlich in einem ganz anderen Kontext von Sicherheit gesprochen. Gibt es denn irgendwie einen Ansatz, wie wir diese Sicherheit in das Wasserstoffthema bringen können oder braucht es da einfach Zeit?
Es ist eine ökonomische Frage am Ende des Tages. Was kostet mich der grüne Wasserstoff? Und du hast zwei Wege. Der eine ist, die Produktion von grünem Wasserstoff so zu skalieren, dass er günstiger wird, weil einfach die Mengen mehr sind. Und dann nimmt der Euro pro Kilogramm den Preis, den ich da zahle, der nimmt dann ab, wenn sich dieser Markt etabliert, weil einfach skaliert wird, mehr erzeugt wird. Und die zweite Variante ist, den grauen Wasserstoff, also die Alternative, zu verteuern, indem ich sozusagen auf CO2-Abgaben erhebe, ja, diesen Emissionshandel. Und wie schnell mache ich graue Energie teurer und wie schnell wird grüne Energie günstiger? Das gilt auch auf dieser Gas- und Molekülseite. Und das ist die große Frage, wann ist dieser Break-Even, ja? Und wenn ich die graue Energie langsamer verteurere mit der Zeit, das diskutieren wir gerade mit diesem ETS-Handel, der sozusagen auch verschoben werden soll zeitlich, dann ist das kritisch, weil es eigentlich den Pfad des grünen Ausbaus ein bisschen wieder mit mehr Fragezeichen versieht und diese zeitliche Unsicherheit wieder größer wird. Ja.
Jetzt hast du ganz interessant gesagt, bei Wasserstoff stehen wir noch gefühlt ganz am Anfang. Bei der Wärmewende sind wir im ersten Drittel und bei Strom sind wir gerade schon im zweiten Drittel. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt haben wir das Stromthema bald im dritten Drittel und sind damit fertig und können dann mehr Energie in die anderen, also Energie im, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, in dem wir gerade drüber sprechen, aber mehr Kraft und Ressourcen in die anderen beiden Themen stecken. Ist dem so? Oder gibt es eigentlich ein Ende gar nicht? Vielleicht, Daniel, da auch gerne noch mal deine Perspektive.
Genau, also ich denke, das ist ja die Frage, in welchen Sektor steckt man die Kraft? Aber das ganz wichtige Thema ist ja die Elektrifizierung. Ja. Mit Elektrizität lassen sich viele Probleme lösen. Und wir müssen einfach andere Sektoren, also wir dürfen da nicht getrennt denken. Ja. Wir müssen gucken, wie wir die Sektoren koppeln und wie wir auch in der Wärme mit zunehmender Elektrifizierung werden auch die Bedarfe steigern. Ja. Und dann geht es auch weiter, dass wir die Erneuerbaren weiter da integrieren müssen und eben aber auch die Themen gedämpft werden durch den steigenden Energieverbrauch. Ne? Und zum Beispiel ein Positivbeispiel brauchen wir nochmal jetzt. Wir haben im Juni jetzt das allererste Mal mehr Elektrofahrzeuge zugelassen in Deutschland als Verbrenner. So, man sieht, dass jetzt auch im Verkehr sich was bewegt, was wirklich einer der ja lange auf der Stelle getreten ist als Sektor bei der Dekarbonisierung. Gerade Enercity, wir bauen viele Ladeparks, übrigens auch in einem Joint Venture mit Dresden und Sommer, die Autostrom, wo wir sehr erfolgreich jetzt auch wieder ein Los gewonnen haben für Lkw-Ladeparks an Autobahnen. Und das sind genau die Dinge, wo wir reinschauen müssen. Henrik und ich haben gestern auch auf dem Sommerfest mit einem Entwickler gesprochen, der zum Beispiel Solarparks plant und baut und direkt verlädt in Ladepunkte mit noch einem Netzanschluss, wenn es zeitlich eben auseinanderläuft. Und das sind genau solche Projekte und das, wie wir es nach vorne bringen müssen. Und deswegen wird das nicht, glaube ich, die Frage sein, jetzt sind wir da fertig und jetzt machen wir das Nächste. Wir müssen ein intelligentes Energiesystem aufbauen, wo alles miteinander vernetzt ist, funktioniert und es über die Sektoren hinweg gekoppelt ist.
Ich wollte es nochmal betonen, Marie, weil die Frage genau, also nicht das eine fertig und das andere dann, diese Sequenz ist immer parallel, also das Orchester wird immer parallel gebraucht und alle Teile des Orchesters müssen spielen. Der Stromsektor wird auch immer lauter spielen in Zukunft im Sinne von Relevanz, ja, weil die grünen Elektronen, die Daniel mit seinen Windparks und PV-Parks erzeugt und dann ins System gibt, die werden überall gebraucht. Sie werden gebraucht für die Wärmewende. Also wir werden mehr Wärme auf Basis von grünem Strom erzeugen, ja, mit Wärmepumpen zum Beispiel. Wir brauchen sie im Verkehrssektor für die E-Mobilität. Und wir brauchen sie auch in der Industrie, für die Industrietransformation. Also wir werden viel mehr Prozesse strombasiert. Und da muss es ja der grüne Strom sein. Und auch der Wasserstoff entsteht ja mit grünem Strom. Also wir nutzen ja diese farblichen Bilder. Der Wasserstoff hat ja keine Farbe. Aber wir sagen grüner Wasserstoff, weil er mit grünen Elektronen erzeugt wird. Und so hängt das gesamte System extrem miteinander zusammen. Und das ist vielleicht auch, wenn wir jetzt so eine Zwischenbilanz gerade ziehen, dass diese Handlungsstränge, die miteinander zusammenhängen und immer stärker zusammenwachsen, die müssen jetzt aneinander angeglichen werden. Also vom Tempo, von der Ausbaugeschwindigkeit. Aber der Strom ist die Basis von unfassbar vielen, ich würde fast sagen, von fast allem, ja. Diese grünen Elektronen, die werden immer wichtiger und wir brauchen sehr, sehr viele davon.
Jetzt nähern wir uns mit Blick auf die Uhr auch schon fast dem Ende unserer Podcast-Folge und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, was brauchen wir denn jetzt am dringendsten? Brauchen wir Technik? Brauchen wir mehr Geld? Brauchen wir mehr politischen Mut oder brauchen wir vielleicht teilweise auch ein anderes Mindset in der Gesellschaft? Meine Vermutung wäre tatsächlich, wenn ich euch die letzten Minuten zugehört habe, wahrscheinlich alles. Aber lasst uns gemeinsam mal in die Zukunft gucken, so in circa 5 Jahren. Was hat sich bis dahin denn hoffentlich geändert aus eurer Sicht?
Ja, ich erwarte, dass wir einen großen Schritt weiter sind in der Energiewende, wenn wir die Geschwindigkeit gesehen haben, die in der Vergangenheit in den Tag gelegt wurde und die jetzt gerade auch vor allem sehen. dann werden wir da gerade in der beschriebenen Elektrifizierung sehr viel weiter sein. Auch in der Wärmewende wird jetzt massiv investiert, ausgebaut. In die Netze wird massiv investiert und ausgebaut. Und wenn wir es schaffen, auch den Speicherhochlauf jetzt richtig zu starten, dann kann in 5 Jahren da richtig, richtig viel passieren. Wir sehen da gute Beispiele aus dem Ausland, wo das sehr schnell dazu geführt hat, dass Strompreise gedämpft wurden und stabilisiert. Wir brauchen diese Diskussion nicht mehr führen. Es ist Klimaschutz, Versorgungssicherheit, ist alles super relevant, aber auch allein für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Ja, wir schauen gerade auf eine Wirtschaft, die stagniert, ein Stück weit auch kränkelt. Und wir haben hier einen Sektor, der da viel beitragen kann für Deutschland auch. Ne? Also wir haben im Moment knapp 450.000 Beschäftigte in den erneuerbaren Energien in Deutschland. Ein großer Teil davon in der Windenergie, aber auch in der Biomasse. Und das ist ja auch ein Standortfaktor, ja, und ermöglicht uns auch, Technologie zu exportieren und auch wieder ein Stück weit Land zu gewinnen. Und da dürfen wir jetzt auf keinen Fall abbrechen. Ich glaube, es ist auch grundsätzlich nicht erwartbar. Auch die jetzige Regierung gibt ja große Ausbauziele vor, bestätigt auch nochmal in dem, was man in den Entwürfen sieht, dass viele Ausschreibungen geben wird für Wind, für PV. Kapazitätsmärkte sind irgendwann am Horizont. Technologieoffenheit müssen wir da vielleicht nochmal besprechen. Aber ist ja so, dass das Gesamtsystem weiter in Richtung Erneuerbare geschoben wird. Und deswegen bin ich auch ganz positiv, dass wir da in 5 Jahren weiterhin eine sehr lebendige Branche, ein sehr lebendiges Bild haben, dass man laden kann an unseren Autobahnen, dass die Elektrifizierung im Verkehr weit fortgeschritten ist, dass wir in der Wärme sowohl dezentral als auch zentral viel, viel Elektrifizierung sehen und viele alternative Lösungen. Also da sind wir auf einem super Weg. Hier bin ich eigentlich total positiv. Wir müssen einfach schauen, dass so, um zum Schluss zu dem Bild zu kommen, so in die Noten kommt, dass wir da auch schnell zum Auftritt kommen. Und da sehe ich ja bei uns alle zusammen auf einem guten Weg und es ist ja auch total fair, dass man das diskutiert, wie die Ausgestaltung am Ende ist, ein bisschen mehr da und ein bisschen weniger dort. Aber die Richtung muss klar sein, die muss auch klar bleiben und da sollen wir auch gut kommunizieren, auch in die Öffentlichkeit. Es ist eine Phase der Unsicherheit, es ist eine Investitionsphase, es ist aber am Ende für uns alle viel günstiger. Es ist absolut wirtschaftlich und die Unabhängigkeit, die wir damit bekommen in der heutigen Welt, das ist gar nicht aufzurechnen in Geld. Ja, da macht man, es ist, man sieht ja eh, wie das geopolitisch auch Abhängigkeiten heute genutzt werden, um sich durchzusetzen gegen den, der abhängig ist. Und deswegen bin ich sicher, dass wir in 5 Jahren, wenn es so weitergeht, an einem guten Punkt sind, die Branche weitergewachsen ist und wir ein sehr stabiles Energiesystem haben mit einem sehr großen erneuerbaren Anteil.
Henrik, guckst du der Zukunft genauso positiv entgegen?
Ja, das tue ich, ja. Also ich denke auch, dass das Orchester wird besser synchronisiert sein. Wir werden sozusagen diese Systemfrage besser beantworten können als heute, dass wir das ein bisschen mehr ausbalancieren. Wir werden irgendwann davon profitieren, dass wir grünen, günstigen Strom sozusagen in Übermengen auch verfügbar haben. Also das heißt, wenn wir dann mittags unsere Autos tanken mit dem PV-Strom von nebenan, dann wird das auch auf der Kostenseite sich spürbar machen. Also wir werden flexible Tarife sehen, auch im Verbrauch und auf der Verbrauchsseite uns entsprechend daran ausrichten. Und da wird es auch weniger teuer. Es wird günstiger. Und diese ökonomische Frage wird über diesen Erfolg einer ökologisch motivierten Energiewende entscheiden. Ja, es sind große geopolitische Fragen. Das haben wir jetzt, glaube ich, als Volkswirtschaft, als Gesellschaft auch verstanden, dass es nicht eine singuläre Frage ist, die auch nicht nur singulär mit Klimaschutz und Klimawandel zu tun hat, sondern wirklich richtig die Grundfesten dieses Industriestandortes betrifft. Und weniger Abhängigkeiten sind sicher besser als mehr Abhängigkeiten. Ja. Insofern, ich bin zuversichtlich, freue mich weiter auf den Umbau. Es ist eine Mammut, es ist eine Jahrhundertaufgabe. Man darf nie vergessen, dass quasi unser Wohlstand heute ja auf diesen alten Strukturen basiert. Ja, wir haben ja über ein Jahrhundert diese Energieinfrastruktur aufgebaut und haben davon profitiert, dass Gas günstig war und so weiter. Aber wir haben auch echt eine Verantwortung zu zeigen, dass es Industriestandort volkswirtschaftlich geht, auf einer grünen Basis gut zu wirtschaften. Wir haben echt, also global bilanziell hat Deutschland 6% aller CO2-Emissionen verursacht. Wir haben als relativ kleine Nation 6% aller historischen CO2-Emissionen. Wir haben echt eine Verantwortung und wir schaffen das. Also das, was am wenigsten fehlt, Marie, du hast es vorhin gefragt, ist Technologie. Und ganz viel Technologie, gute Preise, ganz viele Innovationen. Mindset ist da, politischer Wille, politischer Mut wankt, also wankt im Sinne von pendelt. Ja, das ist ein kleines Problem, gehört aber zum großen Spiel dazu. Ist auch völlig in Ordnung. Und also ich teile Daniels Einschätzung. Wir gehen in eine super Richtung und wir haben diese Systemfrage besser in 5 Jahren gelöst als heute.
Danke euch beiden für die sehr ehrlichen Einblicke auch in das Thema Energiewende. Und ich nehme für mich mit, wir stehen vor dieser, du hast es gerade nochmal gesagt, Henrik, Mammutaufgabe. Wir sind in einer Phase, die wir mit Change of Pressure beschreiben können, die aber ganz, ganz viel Potenzial hat, das wir entfesseln können. Und es geht jetzt eben nicht mehr um die Frage, brauchen wir eine einzelne Technologie, sondern wir brauchen ein Gesamtsystem, ein Orchester. Wir müssen die Noten schreiben. Wir müssen dann auch wahrscheinlich noch ein bisschen üben, bis wir das Orchester oder das Stück auf die Bühne bringen. Aber wir sind alle positiv, dass es ein grandioser Auftritt wird und dass wir da ein ganz, ganz großes Schritt vorankommen. Und wenn Sie, liebe Zuhörende, mehr darüber erfahren wollen, dann schauen Sie gerne auf unserer Webseite vorbei. Alle Infos und auch die Kontaktmöglichkeiten finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis dahin sage ich euch beiden nochmal vielen lieben Dank. Bleiben Sie, liebe Zuhörende, wie wir neugierig und denken Sie dran, die Zukunft ist das, was wir draus machen. Bis zum nächsten Mal bei Blue Waves, dem Podcast für die Bau- und Immobilienwelt von Drees und Sommer.